Vis-à-vis.
Unser heutiger Gast bei Ihr Plan für Deutschland kam in Lübeck zur Welt. Beatrix von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg. Sie ist 53 Jahre alt, Lehrer als Bankkauffrau, Studium der Rechtswissenschaft in Heidelberg und Lausanne, Rechtsanwältin von Beruf, seit 2013 Mitglied der AfD, eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ihrer Partei im Bundestag. Und bei uns ist sie als Spitzenkandidatin in Berlin. Schönen guten Abend, Frau von Storch. Grüße Sie. Hat eigentlich Sarah Wagenknecht recht, wenn sie sagt, Frau Merkel hat die AfD erst groß gemacht, wenn sie damals 2015 nicht die Grenzen aufgemacht hätte, wären Sie jetzt bei 3%?
Ich glaube nicht, dass wir bei 3% wären, aber es ist sicherlich richtig, dass zu dem Zeitpunkt das die Umfragewerte der AfD gefördert hat. Aber man muss sagen, wenn es Frau Merkel an der Stelle nicht gegeben hätte und die anderen später, oder wenn es Frau Merkel gegeben hätte und die anderen die Politik hinterher korrigiert hätten, wären wir vielleicht auch jetzt nicht bei 20% plus X. Das hat einen Punkt. Wobei die Migrationspolitik natürlich nicht das Einzige ist, das einer grundlegenden Korrektur, Kurskorrektur in diesem Land bedarf. Und deswegen glaube ich, dass es die Notwendigkeit für die AfD weit darüber hinaus gibt.
Bleiben wir mal bei dem Thema Migration, das Sie gerade schon auch benannt haben und ich indirekt ja auch. Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag gestern in München sind die Argumente ja eigentlich bekannt. Also Ihre Partei sagt vor allen Dingen, Sie wollen illegale Migration möglichst auf Null setzen und möglichst viele abschieben. Aber lassen Sie uns mal ganz kurz konkret werden. Also der gestrige Attentäter kam aus Afghanistan, bekanntermaßen. Wie werden Sie den denn ohne Landeerlaubnis beispielsweise der Taliban nach Kabul überstellen können, nachdem er im Gefängnis gesessen hat und seine gerechte Strafe erfahren hat?
Ich glaube, Donald Trump macht gerade vor, wie es geht. Und auch wir sind in der Möglichkeit, Druck auszuüben. Das heißt, erstens müssen wir es mal probieren. Zweitens haben wir es ja schon geschafft. Probieren, die Menschen zurückzubringen. Wenn Landtagswahlen bevorstehen, geht es ja. 28 Schwerstkriminelle haben wir ausfliegen können, unter anderem auch nach Afghanistan. Das heißt, irgendwie scheint es doch zu gehen. Das reicht natürlich nicht. Es müssen täglich Flüge gehen und da brauchen wir jetzt eine innovative Regierung, die sich einfallen lässt, was man da machen kann. Und was kann man machen? Man kann Druck ausüben. Man kann zum Beispiel erstmal aufhören, in irgendeiner Art und Weise mit den Taliban zu kooperieren. Man kann Visa-Erleichterungen oder Visa-Möglichkeiten einschränken. Wir können wirtschaftlichen Druck ausüben. Wir können eine ganze Menge machen. Und das tun wir nicht. Nicht nur bei Afghanistan, auch bei allen anderen Ländern nicht. Und da sind wir in der glücklichen Position, dass wir das Blatt wenden könnten. Das Wichtigste, was es braucht, um abzuschieben, ist der Wille abzuschieben. Und dieser Wille fehlt in der Politik und deswegen funktioniert es nicht.
Das heißt, wenn wir wirtschaftlichen Druck ausüben, werden die Taliban bereit sein, das, was wir hier Kriminellen nennen, tatsächlich auch mit offenen Armen aufzunehmen. Also die Menschen, die zurück müssen.
Ja, wir werden den Druck so erhöhen müssen und wir werden Mittel und Wege finden, dies umzusetzen. Wie gesagt, wir sind gegenüber dem Regime in Afghanistan sicherlich in der Vorhand. Wir können auf die Druck ausüben. Wir wissen, dass wir ja immer noch weiter Menschen hierher holen unter Bruch von geltendem Recht und so weiter. Auswärtiges Amt, die Visa-Affäre von Frau Baerbock, das muss auf jeden Fall beendet werden. Das löst das Problem nicht derer, die schon hier sind. Das heißt, wir müssen wirtschaftlichen Druck, soweit es geht, aufbauen. Mhm. Aber ich glaube wirklich, dass das schlimmste Abschiebehindernis ist der mangelnde Wille der politischen Verantwortlichen, dies umzusetzen.
Jetzt reden wir immer noch über einen sehr kleinen Teil der Flüchtlinge. Wie stellen Sie denn eigentlich sicher, dass im Grunde genommen das Gros, die unbescholten sind und sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, nicht diskreditiert werden, nicht verächtlich gemacht werden und in Sicherheit in diesem Land leben können?
Diejenigen, die hierher gekommen sind als Flüchtlinge, Asylanten, Flüchtlinge nach Genfer Flüchtlingskonvention, da müssen wir den Aufenthaltsstatus prüfen. Wer als Flüchtling hierher kommt, muss in sein Land zurückkehren, wenn der Fluchtgrund nicht mehr da ist. Abgesehen davon, dass er gar nicht hätte herkommen dürfen, 16a Grundgesetz, weiß ich, trifft nicht den größten Teil. Gleichwohl, wir müssen den Aufenthaltsstatus widerrufen, wenn in dem Land, aus dem derjenige kommt, Krieg oder Bürgerkrieg vorbei sind. Das gilt jetzt für die große Anzahl, nämlich für die Syrer. Und das gilt für die Afghanen und das wird für die Ukrainer gelten, sobald wir in der Ukraine Frieden haben. Und wir hoffen sehr an der Stelle auf Donald Trump, dass er das umsetzt, was er versprochen hat an der Stelle. Und dann werden auch die Ukrainer in ihre Heimat zurückkehren müssen. Und da sind wir dann ganz schnell bei den großen Zahlen. Da sind wir dann über 1 Million derer, die gehen müssen. Und anfangen tun wir an der Stelle dann mit denen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und dann setzen wir das fort mit denen, die ausreisepflichtig sind. Das sind die, die eine Duldung haben, sind auch ausreisepflichtig. Und dann kümmern wir uns um die, die noch einen Aufenthaltsstatus haben, der überprüft werden muss.
Inwieweit Donald Trump als, als Hoffnungsträger taugt, können wir noch am Ende des Interviews dann auch noch mal sehen. Ihr Wahlprogramm hat ja 177 Seiten. Gehen wir den mal nicht Punkt für Punkt, aber zumindest in groben Zügen durch. Ihre Partei verspricht fürstlich hohe Entlastungssummen im Wahlprogramm. Nur das BSW wäre noch großzügiger. 149 Milliarden Euro wollen Sie berappen. Als gelernte Bankkauffrau, wie wollen Sie denn dieses Loch im Staatshaushalt stopfen?
Ich glaube, wenn wir über die Ausgaben sprechen, müssen wir zunächst mal über die Einnahmen sprechen. Und da bin ich immer sehr daran interessiert, den Menschen eine Idee davon zu geben, worum es eigentlich geht. Die gesamtstaatlichen Ausnahmen in diesem Jahr sind ungefähr bei 1 Billion Euro. Eine Billion Euro. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir im Jahr 2009, 15 Jahre her ist das, 500 Milliarden hatten, dann stellen wir fest, wir haben in den letzten 15 Jahren unsere Einnahmen verdoppelt. Alleine das sich anzusehen sagt, wir haben erkennbar ein Ausgabeproblem, kein Einnahmeproblem. Es ist nicht möglich, dass in den letzten 15 Jahren tatsächlich relevant die Staatsausgaben verdoppelt werden mussten. So, das heißt, wir haben Einsparpotenzial. Auch hier, Donald Trump geht gerade bei sich durch und prüft jeden Cent, wo der eigentlich hinfließt.
Das macht ich glaube, Musk für ihn.
Das macht der Musk im Auftrag für Donald Trump.
Ohne Legitimation.
Mit dem Auftrag des Präsidenten. Der Präsident hat den Wahlkampf auf dieser Basis geführt und er setzt genau das um, was er den Menschen versprochen hat, was die Menschen von ihm wollen, wofür er einen überragenden Wahlerfolg erzielt hat im Haus, im Senat, im ganzen Land. Die Mehrheit der Menschen haben genau das gewählt und sie bekommen, was sie gewählt haben. Und das bräuchte es in Deutschland auch. Einmal ganz genau zu prüfen, wo gehen wir eigentlich das ganze Geld hin. Und dann machen wir einen Kassensturz. Und ich glaube, dass wir dann feststellen, dass wir erhebliche Einsparpotenziale schon bei der reinen Verschwendung haben, bei dem reinen Missbrauch der Gelder für Dinge, die nicht angezeigt gewesen sind, wofür sie vorgesehen waren. Alleine das macht schon Sparpotenzial. Aber wir können natürlich auch in einzelne Positionen reingehen.
Ja, ich würde genau. Da würde ich erst mal sagen, also nicht mal die FDP macht Spitzenverdienern so viele Geschenke, wie sie es eigentlich letztlich planen. Also sie wollen den Soli streichen, die Erbschaftssteuer streichen, keine Wiedereinführung der Vermögensteuer und sie sind gegen Mietpreisbremse und Mietendeckel. Da kommt ordentlich was zusammen.
Also nacheinander, Vermögensteuer ist Substanzbesteuerung, lehnen wir ab. Erbschaftssteuer ist insbesondere gut für die, die Arbeitsplätze in Deutschland brauchen, denn die werden von den Familienunternehmen gestellt und das sind diejenigen, die die Erbschaftssteuer zu stemmen haben, weil das Vermögen in dieser Republik steckt in den Unternehmen und der Übergang von einer in die nächste Generation und das steht jetzt bei vielen an, führt eben dazu, dass an der Erbschaftssteuer viele Unternehmen sagen wir mal straucheln, die müssen Teile abstoßen, die müssen liquidieren. Ich weiß, 10 Jahre, ja, gleichwohl ist das eine hohe Last, insbesondere für die Unternehmen und die kosten am Ende Arbeitsplätze in einer Situation, wo die deutschen Unternehmen sowieso in einem Nachteil sind, weil sie welthöchste Energiepreise haben, Fachkräftemangel, das spielt da alles mit rein. Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen ist jetzt schon sehr, sehr schwer. Viele geben auf, viele wandern ab und die Erbschaftssteuer kommt dann nach oben drauf.
Klingt aber wie ein Richtungswechsel, als ob Sie mehr oder weniger die Klientelpartei für Besserverdienende und Reiche werden wollten.
Nee, ich erkläre gerade das Gegenteil, ist richtig. Wir wollen, dass diejenigen, die Vermögen haben, das sind diejenigen, die die Arbeitsplätze in diesem Land zur Verfügung stellen. Wir wollen den Wohlstand in diesem Land bewahren. Wir wollen die Arbeitsplätze in diesem Land bewahren. Und das bedeutet, Rahmenbedingungen für die zu schaffen, die diese zur Verfügung stellen. Und das sind die Unternehmer. Deswegen müssen wir die entlasten an der Stelle, damit sie das Land nicht verlassen. Wir verlieren im Moment 10.000 Arbeitsplätze pro Monat. Wir haben Insolvenzquoten so hoch wie seit der Lehman-Krise nicht mehr. Wir sind nicht konkurrenzfähig in der Welt. J.D. Vance hat jetzt gerade in München,
der amerikanische Vizepräsident
hat gerade das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, ihr deindustrialisiert euer Land, hört damit auf. Und er hat vollkommen recht. Das ist, was wir sehen. Es gehen die Arbeitsplätze aus unserem Land. Es fließt das Kapital aus unserem Land. Wen trifft das? Das trifft diejenigen, die hier Arbeitsplätze und Arbeit suchen, um von ihrer eigenen Hände Arbeit leben zu können. Und deswegen ist Erbschaftssteuer abschaffen ein Arbeitsplatz. Ja. Bewahrungsprogramm und nicht der Schutz von Reichen.
Gehen wir nochmal in Ihr Wahlprogramm zurück. Also Sie wollen Familienferne entlasten und zwar so, dass die von einem Gehalt leben können und nicht auf Doppelberufstätigkeit angewiesen sind. Wer soll denn da zu Hause bleiben?
Das ist uns ganz egal. Das sollen die Menschen selber entscheiden, wer zu Hause bleibt. Und wenn beide arbeiten gehen wollen, dann sollen bitte gerne beide arbeiten. Wir möchten, dass die Menschen ihre freie Wahl treffen können. Wir möchten nur nicht, dass sie gezwungen sind, dass beide arbeiten gehen müssen, um die Miete bezahlen zu können. Wenn wir uns erinnern, in den 70er, 80er Jahren, da konnte ein Grundschullehrer mit seinem Gehalt eine Familie ernähren, ein Haus bauen, ein Auto haben, in Urlaub fahren. Alles, was heutzutage völlig undenkbar ist. Und da stellen wir auch fest, wo kommt das eigentlich her? Wenn wir betrachten, die Steuern- und Abgabenlast ist im Vergleich, im OECD-Vergleich, liegen wir da ganz vorne. Im Sinne von, wir haben die höchsten Steuern- und Abgaben. Das heißt, den Arbeitnehmern bleibt sehr wenig, um ihren Unterhalt zu bezahlen. Und das heißt, es braucht dann immer zwei, die arbeiten gehen. Und das finden wir nicht gerecht. Wenn zwei arbeiten gehen wollen, sehr gerne.
Dann aber sie sollen nicht gezwungen sein. Dann fände ich es aber auch angemessen, wenn Sie für Equal Pay plädieren würden. Weil sonst ist es ja von vornherein ausgemacht, dass der Mann mehr verdient, wenn das nicht auch quasi institutionalisiert wird, dass Männer und Frauen gleich arbeiten, gleich Geld verdienen.
Es gibt keine Statistik, die belegt, dass Frauen für die gleiche Arbeit bei der gleichen Qualifikation, bei der gleichen Stundenzahl weniger verdienen als Männer. Ich meine, ich habe gerade, ohne das zu zitieren zu können, gesehen, dass Frauen eher höher bezahlt werden. Aber sagen wir mal, sie werden auf jeden Fall nicht geringer bezahlt als Männer. Warum sollten Unternehmen das tun, wenn die Frauen besser qualifiziert sind, ihnen dann weniger bezahlen? Macht ja gar keinen Sinn. Dann kriegen Sie die nicht.
Wir kommen mal zur Wirtschaft. Ihre Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat am Parteitag ja keinen Zweifel daran gelassen, dass sie jetzt keine Freundin der Windenergie ist. Sie sprach von den Windmühlen der Schande. Trotzdem war der Januar, so grau er war, der Monat, wo am meisten erneuerbare Energien mehr oder weniger tatsächlich Strom eingespült haben. Deckung war 53%. Wollen Sie das rückgängig machen?
Energieversorgung ist gar nicht so kompliziert, wie es denkt. Wir brauchen, und das ist vielleicht die Information, die alle haben müssen, nicht mal ganz viel und dann ganz wenig. Und in der Mitte macht das dann ungefähr 53% oder in der Spitze macht das irgendwie 60 oder 70%. Aber manchmal macht das eben auch null. Wenn wir auf Windenergie und auf Sonnenenergie setzen, bedeutet das, wir brauchen zwei Energiesysteme.
Das oder eine, Speicher.
Oder Speicher, die wir im Moment nicht haben, sollen wir gerne investieren, aber im Moment haben wir es nicht. Das heißt, wenn wir jetzt auf Sonnenenergie setzen, dann müssen wir jetzt Sonne und Energie installieren. Aber wir brauchen ein Backup für die Zeit, wo Wind und Sonne keinen Strom liefern. Das heißt, wir haben doppelte Kosten, wir haben sehr volatile Energieproduktion, die dazu führt, dass wir den gesamten europäischen Markt schon belasten, weil wir ja, wenn wir zu wenig Energie produzieren, importieren müssen aus anderen Ländern, die ihre Kernkraftwerke weiterlaufen lassen und sie nicht zerstören, die ihr Kernkraft weiter betreiben, aber vor allen Dingen natürlich Kernenergie aus Frankreich. Wir importieren, wollen wir zu wenig produzieren. Und wenn wir dann ganz viel Wind haben oder ganz viel Sonne oder beides zusammen, dann exportieren wir Strom, aber wir gedacht haben, dabei verdienen wir Geld. Nein, wir liefern den Strom und bezahlen dafür, dass andere uns den Strom abnehmen. Das wiederum hat auch einen Effekt auf die Energiemärkte um uns herum. Das heißt, unsere europäischen Nachbarn sind überhaupt gar nicht einverstanden mit diesem Sonderweg, den wir hier wieder gehen. Das macht die Energie volatil, sie macht sie nicht sicher. Wir sehen, dass wir erhebliche Eingriffe in die Netzstabilität brauchen, was früher ein paar hundert Eingriffe waren, sind jetzt zigtausend Eingriffe im Jahr zur Stabilisierung des Netzes. Alles das ist nicht gut für unsere Wirtschaft, das können wir uns alles nicht leisten.
Aber da würde ich mich doch kurz mal auf Ihre Seite schlagen und selber sagen, okay, Autonomie als Staat ist wichtig. Da denke ich mir als Bürger, ja, wenn wir Energie speichern könnten, das wäre mir lieb. Was mir nicht so lieb wäre, wenn ich mich dann wieder von externen Faktoren abhängig mache, von denen Sie gerade sagten, das will ich nicht. Was ist denn mit russischem Gas? Da sind Sie mehr oder weniger an der Gasversorgung von Herrn Putin dran.
Nein, die Position der AfD an der Stelle ist ganz klar. Wir wollen einen möglichst breiten Energiemix. Wir wollen möglichst unabhängig sein, so unabhängig wie es geht. Das bedeutet, wir behalten die Kernenergie oder fahren sie wieder hoch. Das bedeutet, wie lange es auch immer dauert, besser wir fangen damit früher an als später. Kohleenergie macht uns unabhängig. Und das, was wir nicht selber produzieren, wir können auch gerne Wind und Sonne haben. Es geht nicht darum, dass man sagt, das gibt es gar nicht. Aber es geht darum, es breit aufzustellen, damit wir möglichst unabhängig sind. Wir sind jetzt abhängig von französischer Kernenergie, wie wir es noch nie waren, weil wir jetzt aus allem aussteigen und kein russisches Gas haben.
Und wir sind sehr klug. Und wir sind abhängig von der Frage, wo wir den Endlager finden. Wir haben ja zwar, im Endlager hätten wir dann 1 Million Jahre Zeit, im Abklingbecken tatsächlich, beziehungsweise den atomaren Dreck verstrahlen zu lassen, so bis es dann auch mal ungefährlich ist. Aber wo soll das gelagert werden?
Auch hier sind wir der Entwicklung schon wieder hinterher. Andere sind dabei zu entwickeln und innovativ zu sein und hier Lösungen zu finden, die die Haltwertzeiten deutlich reduzieren, die mit Abfällen wieder Strom produzieren, um es einfach zu sagen. Und das heißt, auch hier ist es wichtig, dass
wir... Verkürzt die Abklingzeit um wie viele Jahre?
Ich glaube, um sehr, sehr viel auf jeden Fall. Also so, dass es relevant ist, dass es eine ganz andere Beurteilung erlaubt, als dass wir es bisher gehabt haben. Und egal, wir müssen da in der Forschung dabei bleiben. Die IPCC sagt, der Weltklimarat sagt, Kernenergie ist saubere, CO2-freie Energie. Das heißt, alle die sagen, wir müssen auf Teufel komm rauf CO2 sparen, sollten die größten Förderer von Atomenergie sein, Kernenergie sein, weil das eben CO2-neutral ist.
Sagt die EU ja auch in der grünen Taxonomie, aber trotzdem noch mal die Frage, in welchem Bundesland würden Sie denn ein Endlager einrichten? Also wem wollen Sie das zumuten? Keiner will es vor der eigenen Haustür.
Die Entwicklung zeigt, dass dieses Problem lösbar ist, qualitativ und quantitativ, weil eben der Zeitfaktor sich reduziert. Und wir müssen da technologieoffen sein an der Stelle, was wir nicht mehr sind. Wir verteufeln die Kernenergie. Das ist das Hauptproblem, weswegen wir da nicht reingehen. Und ich sage es nochmal, alle, die meinen, dass wir CO2 ganz dringend einsparen sollten, die sollten Kernkraft fordern. Es nutzt ja auch nichts, dass wir unsere Kernkraft abstellen, während die anderen sie weiterbauen. Das macht dann ja unser Leben so gesehen auch nicht sicherer, wenn man der Meinung ist, dass es so gefährlich ist. Und wenn ich den letzten Punkt dazu noch machen darf, Herr Habeck, unser großer Wirtschaftsminister, hat gesagt, Kernkraftwerke in der Ukraine, die sind sicher, die sind ja jetzt schon mal da, die Kernkraftwerke. Das heißt, wenn der Wirtschaftsminister der Grünen, der bei uns die Kernkraft abstellt, sagt, in der Ukraine mitten im Krieg, da laufen die sicher, dann ist das zumindest bedenkenswert.
Da müssen wir jetzt ganz viele Teile in Ihrem Wahlprogramm überspringen und sind tatsächlich bei der Außenpolitik. Also ohne einen starken europäischen Zusammenhalt droht ja tatsächlich 480 Millionen Bürger in der EU. Der Spielball-Status, also Spielball unter anderem der großen Mächte China, Russland und USA. Wie ernst würde man denn Deutschland nehmen, allein bei Verhandlungen aufzulaufen?
Ich glaube, was wir im Moment machen, wir machen uns zur Lachnummer in der Welt. Deutschland ist irrelevant in der Welt. Die Europäische Union wird nicht involviert bei den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und beziehungsweise Russland und den Vereinigten Staaten. Auch die Ukraine spielt da keine Rolle. Die EU spielt
soll
an der Stelle auch keine Rolle.
Sollte jetzt doch eingeladen werden, hieß es jedenfalls gestern Abend, soweit ich das in Erinnerung habe.
Derjenige, der die Einladung ausspricht, ist, glaube ich, derjenige, der die Fäden in der Hand hat. Wir sitzen da nicht im Driver Seat, sondern wir werden vielleicht hinzugebeten, aber wir sind da nicht die Player. Ja. Und ich glaube, wir müssen zurück zu unserer alten Stärke. Es kommt nicht auf die Größe darauf an, was wir in unserem Programm fordern. Wir wollen diese Europäische Union, so wie sie da ist, als politische Union nicht. Wir wollen sie transformieren. Eine Transformation, wenn Sie so wollen, in eine Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Wir wollen auf europäischer Ebene nur das regeln, was in unserem gemeinsamen Interesse ist. Und das ist in erster Linie ein großer Markt, in dem wir möglichst frei Güter austauschen können und möglichst auch frei reisen können, wenn garantiert ist, dass die Außengrenze geschützt ist. Das steht in unserem Programm und das ist, was wir wollen.
Trotzdem nochmal, wie finden Sie es denn, dass Putin und tatsächlich Trump sich alleine hinsetzen und sagen, wir regeln es jetzt mal ohne Europa, ohne die unmittelbar Betroffenen zu fragen?
Das ist unsere Irrelevanz, die wir hier demonstriert bekommen. Europa ist irrelevant geworden als Global Player in der Welt. Und ich glaube, wir sollten einen Beitrag dazu leisten, dass wir wieder ein Player werden. Deutschland als Lokomotive und gerne auch eine neue Europäische Union. Aber wir machen genau das, was J.D. Vance jetzt auch gerade kritisiert hat, dass wir uns deindustrialisieren. Ich habe das schon gesagt, wir schwächen uns, wir haben immer weniger Gewicht und können so immer weniger Beitrag leisten in der Welt, für Frieden in der Welt, für diplomatische, ernsthafte Bemühungen, um in Konflikten dieser Welt einen Beitrag zu leisten.
Sie sprechen von Frieden in der Welt zum Thema Gesellschaft und Werte. Es gibt eine grüne Abgeordnete, Tessa von Ganserer, das ist eine Transfrau.
Nicht von, glaube ich. Also so viel dann doch nicht. Aber
diese Spielart menschlicher Existenz ist Ihnen aber offensichtlich so ein solches Dorn im Auge, dass Sie dafür sehr viele Ordnungsrufe kassieren, weil Sie nach Ansicht des Hohen Hauses tatsächlich mehrfach Beleidigungen und Diffamierung ausgesprochen haben. Dafür mussten Sie auch schon 1.000 Euro Ordnungsstrafe zahlen, was sehr selten passiert.
2.000 sogar.
Sie haben erst verspätet gezahlt und dadurch hat es sich verdoppelt.
Nein. Ich bin zweimal bestraft worden. Zu einem Zeitpunkt, als dieses Gesetz noch
aber
nicht in Kraft war, wurde ich bereits bestraft, den zu dem Zeitpunkt bürgerlich-rechtlichen Namen Zu dem Zeitpunkt war es Markus Ganserer, als solcher war er gewählt worden. Das Gesetz war noch nicht in Kraft und trotzdem musste ich 2000 Euro.
Ich merke schon, Sie nehmen wieder Fahrt auf an der Stelle, aber trotzdem nochmal die Frage, warum können Sie da nicht nach dem Mottoverfahren leben und leben lassen? 1740, der alte Fritz, ein jeder möge nach seiner Fasson glücklich werden.
Absolut, jeder möge nach seiner Fasson selig werden. Vollkommen richtig, jeder kann machen, was er möchte. Da sind wir ein großer Unterstützer von dieser Idee. Was wir nicht wollen, ist, dass wir bestraft werden für das Aussprechen der Realität, die unveränderlich ist.
Ein letztes noch, eine Frage, die wir allen Kandidaten und Kandidatinnen gestellt haben. Ihr Plan für Deutschland in wenigen Sekunden, 20 an der Zahl, wenn Sie tatsächlich mit in die Regierungsverantwortung kämen. Wie sähe das Land nach 4 Jahren aus, Frau von Storch?
Es braucht einen Politikwechsel. Einen Wechsel in der Richtung, nicht in der Geschwindigkeit. Wir müssen das Problem der Massenmigration lösen, den Zustrom beenden. Und wir müssen diejenigen außer Landes bringen, die illegal hier sind, zuerst. Und dann müssen wir die Energiepolitik ändern, sodass die Wirtschaft wieder ein Problem hat. Raus aus der Energiewende, zurück zu Kernkraft, Kohle und günstiger Energie.
Danke für das Gespräch heute Abend. Beatrix von Storch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.